Herzlich willkommen zur vierten Episode unserer Podcast-Sonderausgabe Einfach mitreden aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. In unserer heutigen Episode betrachten wir intensiv das Thema Kommunikation bei Menschen mit Behinderung aus ärztlicher Perspektive. Was muss der behandelnde Arzt oder die Ärztin wissen und kontinuierlich neu evaluieren? Wie kann das betreuende und familiäre Umfeld dabei unterstützen und welchen Mehrwert können die Verwendung von einfacher Sprache oder Methoden der unterstützten Kommunikation beitragen zur bestmöglichen Förderung des jeweiligen Patienten oder der Patientin? Sprachliche Beeinträchtigungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben und müssen daher genau unter die Lupe genommen werden. Und dafür braucht es Zeit, Geduld und ein gewisses Reinhorchen in die Patienten. Erklärt uns mein heutiger Gast, Privatdozent Dr. Christian Tilz, Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Epileptologie am ZFP Südwürttemberg, die Bestandteil des Epilepsiezentrums Bodensee in Ravensburg ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Einfach mitreden. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Dr. Christian Tilz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Kommunikation bei Menschen mit Behinderung aus ärztlicher Sicht betrachtet sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wenn wir erstmal versuchen, Ihre Arbeit so ein bisschen besser zu verstehen, welche Patientinnen und Patienten betreuen Sie dann in Ihrer Klinik?
Wir am Epilepsiezentrum Bodensee in Ravensburg haben die Besonderheit, dass wir eine eigene Abteilung und Station für Patientinnen und Patienten mit körperlicher und geistiger Behinderung betreuen. Das heißt, es sind Patienten, die beeinträchtigt sind, nicht nur im Hinblick auf die Sprache, sondern auch auf die Motorik, auf die Entwicklung der Intelligenz, Beeinträchtigung des Hörens, des Verstehens, sodass sich daraus Besonderheiten in der Kommunikation ergeben.
Welche Komorbiditäten treten denn häufig bei diesem Patientenklientel auf?
Als Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen oder Erscheinungen, sehen wir bei diesen Patienten sehr häufig Epilepsieformen, die nicht nur das Gehirn betreffen, sondern epileptische Anfälle, die einhergehen mit schweren Entwicklungsverzögerungen. Das sind sogenannte epileptische Enzephalopathien. Das heißt Erkrankungen, die auch eine globale Beeinträchtigung der Hirnentwicklung mit sich bringen, sowie auch Formen, bei denen es nicht nur zu einer gestörten Entwicklung des Gehirns kommt, sondern auch anderer Organe, sogenannte Entwicklungs- und epileptische Enzephalopathien, die seit einigen Jahren in der internationalen Nomenklatur, also Bezeichnung von epileptischen Anfällen, eine eigene Gruppe darstellen. Das sind Epilepsieformen, bei denen es unter anderem auch zu körperlicher Beeinträchtigung, das heißt des Körperbaus, des Skelettes, der Muskulatur, aber auch innerer Organe kommen kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Kommunikation mit diesen Patientinnen und Patienten manchmal durchaus herausfordernd ist, vielleicht auch bestimmte Methoden und Ansätze braucht, um funktionieren zu können. Wie können denn solche Patientinnen und Patienten ihre Beschwerden im Gespräch mit dem behandelnden Arzt auch wirklich äußern?
Solche Patientinnen und Patienten können sich nicht immer nur über die Sprache alleine ausdrücken, da es häufig zu einer Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung kommt. Ganz wichtig ist, dass man bei solchen Patientinnen und Patienten das Ausgangsniveau der Kommunikationsfähigkeit mal kennenlernt, um einschätzen zu können, wie viel ist ihnen überhaupt zuzumuten und möglich. Sowohl von verbaler Kommunikationsseite als auch nonverbal, das heißt durch Gestik, durch Zeigen, durch eventuelle Veränderung des Wesens, die Ausdruck sein können einer eines Mitteilungswunsches, Unruhezustand, Anspannung, untypische Bewegungsmuster. Was die sprachliche Kommunikation anbelangt, so kann Sprachverarmung oder eine Reduktion der Sprachgeschwindigkeit ein Ausdruck sein einer Situation, die weiter abklärungsbedürftig ist. Unwohlsein oder auch die Sprachmelodie, die Sprachgeschwindigkeit. Die Sprache ist ja eine höhere Leistung des Gehirns und gibt Hinweise auf eine Störung der Sprache, Hinweise eben auf eine Störung dieser höheren Gehirnfunktion. Und die kann beeinträchtigt sein, zum Beispiel durch einen epileptischen Anfall, aber auch durch andere neurologische Ausfallserscheinungen, wie zum Beispiel im Rahmen eines Schlaganfalls oder einer entzündlichen Veränderung des Gehirns in der Region, wo die Sprache lokalisiert ist. Wichtig ist aber auch zu unterscheiden, wenn jetzt die Sprache nicht so funktioniert, wie man das von dem oder der Patientin erwartet, ob es die Sprache selbst ist, die beeinträchtigt ist, oder ob eventuell eine Bewusstseinsstörung dazu führt, dass eine sprachliche Verarmung Teil eines reduzierten Allgemeinzustandes ist, wie dies auftreten kann bei Flüssigkeitsmangel, bei Überdosierung von Medikamenten, bei sonstigen internistischen Ursachen wie Entzündungen, Fieber oder anderen eben Erkrankungen, die zu einem Allgemeinzustands, zu einer Reduktion des Allgemeinzustandes führen. Mhm.
Welche Rolle spielt denn da auch die Einbeziehung der Angehörigen?
Die Einbeziehung der Angehörigen spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Einschätzung der Kommunikationsfähigkeit des Patienten. Denn oft ist der Patient oder die Patientin von sich aus ja nur sehr eingeschränkt in der Lage, über die Sprache zu kommunizieren, sodass dann geklärt werden muss, wie viel ist überhaupt zu erwarten an sprachlicher Kommunikation. Die Patienten können sich nicht adäquat äußern und daher ist eine wiederholte Befragung durch Angehörige ganz essentiell. Im stationären Rahmen ist es insbesondere durch die Pflege auch ganz wichtig, weil die Pflege Patientinnen und Patienten ja über lange Zeit am Tag betreut und Veränderungen über die 24 Stunden dann auch mitgeteilt werden müssen, wenn wir in einer kurzen Momentaufnahme nicht sofort auf die Schliche kommen, sofern eine sprachliche Beeinträchtigung bestehen sollte.
Wie kann in solchen Fällen denn leichte Sprache und unterstützte Kommunikation oder auch unterstützende Kommunikationshilfen eingesetzt werden, um Diagnostik und Therapie leichter zu machen? Und womit beginnt man da eigentlich? Wie erkennt man, ob der Patient über- oder unterfordert ist?
Also man muss sich da langsam herantasten an den Patienten oder die Patientin, um einschätzen zu können, wie viel an Kommunikation ist denn möglich. Dies beinhaltet zunächst die Fremdanamnese, über die wir ja schon gesprochen haben. Und wenn wir dann im Umgang mit dem Patienten selbst sind, dann müssen wir mal schauen, wie weit ist es möglich, eine adäquate Antwort zu bekommen. Wenn wir merken, dass die sprachliche Beeinträchtigung offensichtlich ist, dann stellt sich die Frage, wie weit können wir nonverbal kommunizieren? Können Patientinnen oder Patienten vertraute Personen erkennen oder nicht? Können sie fremde Personen erkennen oder nicht? Wie ist die Reaktion im gewohnten Umfeld? Wie ist die Reaktion im fremden Umfeld? Wie ist die Reaktion auf Ansprache? Gibt es typische Verhaltensmuster, die bekannt sind? Auch das werden wir wahrscheinlich nicht ohne weiteres von solchen Patientinnen und Patienten selbst immer sofort eruieren können, sodass wir auch hierfür angewiesen sind auf die Schilderung durch Dritte. Auch die psychische Verfassung des Patienten oder der Patientin spielt eine große Rolle, kann täglich wechseln. Das alleine kann die Sprachqualität bessern oder verschlechtern. Daher ist auch darauf Rücksicht zu nehmen. Wie ist die Tagesverfassung, die ja bei solchen Patientinnen und Patienten oft sehr fluktuierend ist? Fremde Hilfe muss verlässlich sein. Wenn wir Hilfsmittel einsetzen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, durch Bildtafeln zum Beispiel, also bildliche Informationen, nachzuhelfen, wenn die sprachliche Kommunikation beeinträchtigt ist. Symbole zur Erkennung für Handlungen und zur Erleichterung der Kommunikation. Für Handlungen des Alltags, wie zum Beispiel beim Waschen, beim Zähneputzen, bei der täglichen Hygiene, kann es helfen, durch Symbole, die wir dem Patienten zur Verfügung stehen, es leichter zu machen, die Kommunikation zu ermöglichen. Das heißt, dass dann im Bad oder im Umfeld des Patienten Symbole griffbereit sein sollten, eventuell eben auch unterwegs, um diese sprachbegleitend zu verwenden. Wichtig ist auch darauf zu achten, dass der Patient durch die Aufforderung der Kommunikation nicht überfordert wirkt. Das ist auch sehr abhängig vom emotionalen Zustand des Patienten. Man muss schauen, wo die Grenzen sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, im Kontext mit dem interdisziplinären Team, das auf dieser spezialisierten Station zur Verfügung steht und tagtäglich mit dem Patienten oder der Patientin arbeitet. Ergotherapeutinnen und Therapeuten, Physiotherapeutinnen und Therapeuten, Sozialdienst, Pflege, Logopädie und natürlich auch die Ärzte, dass die sich gemeinsam ein Bild machen. Einerseits vom Status quo, also dem gegenwärtigen Zustand des Patienten, aber eben auch über den gesamten Zeitraum, der überblickt werden kann während des stationären Aufenthaltes. Und das ist das Wertvolle an so einer spezialisierten Einrichtung, dass diese Patientinnen und Patienten über einen Zeitraum von Wochen bis sogar Monaten, ja, wenn es erforderlich ist, im stationären Setting behandelt werden, um auch langsame Fortschritte erkennen und hier den Hebel anzusetzen, um eine Verbesserung zu erzielen.
Wie gelingt denn genau da auch dann dieser Spagat zwischen Selbstbestimmung des Patienten, der Patientin versus der Fremdbestimmung durch das familiäre oder betreuende Umfeld? Wie kann da der Wille tatsächlich erkannt und in den Vordergrund gestellt werden?
Ganz wichtig ist, dass man dem Patienten oder die Patientin nicht überrollt, sondern dass man ihm die Chance gibt, sich selbst zu auszudrücken, ja, um zu wissen, wozu ist er bereit, wozu ist er in der Lage, aber das aber auch wieder in einem Umfeld, das ihn nicht überstrapaziert. Das heißt, man muss am besten auch von Anfang an sehen, was kommt denn von alleine vom Patienten. Oft ist es ja so, dass Angehörige es gut meinen und versuchen, da sofort in die Bresche zu schlagen, um die Kommunikation zu erleichtern, aber das ist ja in diesem Falle kontraproduktiv, weil man dann eben nicht erkennen kann, wie viel kommt vom Patienten oder der Patientin selbst. Wenn das trotzdem limitiert ist, dann brauchen wir auch die Fremdschilderung. Ja, was ist denn möglich? Die Details der Beeinträchtigung sollten umfassend geklärt und bekannt sein. Im zweiten Schritt soll sich dann der Arzt oder die Ärztin ein Bild machen von der körperlichen und geistigen Verfassung, ja, sich Zeit nehmen, um in den Patienten oder die Patientin reinhorchen zu können. Ganz wichtig ist also in diesem Zusammenhang Zeit und Geduld.
Können Sie uns dieses Reinhorchen in den Patienten vielleicht ein bisschen genauer schildern? Worauf kommt es da tatsächlich an? Und was wird vielleicht auch mal übersehen, worauf man dann als behandelnder Arzt besonders achten muss?
Also ganz wichtig ist, dass man in der Hektik des Alltags, ja, nicht übersieht, dass die Kommunikationsgeschwindigkeit von solchen Patientinnen und Patienten im Verhältnis zur Patienten ohne Beeinträchtigung reduziert ist. Und daher müssen wir uns langsam herantasten und schauen erstens, wie viel ist denn verbal möglich? Und wenn wir hier an die Grenzen kommen, auch mit nonverbaler Kommunikation versuchen, den Patienten zu explorieren, zum Beispiel durch Zeigen von Symbolen, mit Hilfe von Bilderbüchern arbeiten, um zu wissen, wie viel kommt vom Patienten selbst, wie viel kann erkannt werden, wie viel kann umgesetzt werden.
Wie können Sie denn dem Patienten oder der Patientin Begleiterkrankungen und auch die Therapie adäquat erklären? Und wie bezieht man dann in diese Erklärungen auch das familiäre Umfeld ein?
Abhängig von der Schwere der Beeinträchtigung des Patienten oder der Patientin ist es wichtig, dass von Arztseite mal klar ist, wie viel kann der Patient oder die Patientin von sich aus verstehen. Es handelt sich ja um eine komplexe Erkrankung und es geht im Gespräch bei der Erklärung um die Erkrankung um nicht nur die Diagnose selbst, sondern um sehr viel mehr, die Risiken, die Gefahren, die Therapiemöglichkeiten. Und die Klärung ist im klinischen Kontext oft begrenzt möglich, abhängig vom gegenwärtigen Zustand, dem emotionalen Entwicklungszustand. Gegebenenfalls ist eine multidisziplinäre Betreuung des Patienten möglich, notwendig, um auch mit verschiedenen Hilfsmitteln die Kommunikation möglich zu machen und bestmöglich zu kommunizieren. Beispiele wären eben Symbole, Bilderbücher oder die gestische Darstellung.
Gibt es dann eigentlich häufig gut gemeinte Fehler in der Kommunikation, verbal oder nonverbal, seitens des Umfeldes?
Ja, das ist insbesondere ein häufiger Fehler, ist insbesondere die fehlende Anpassung an den Patienten, eine Überforderung des Patienten, wenn man eben nicht langsam kommuniziert und wenn man den Patienten dadurch mit Informationen überfüllt. Man muss auch berücksichtigen, dass die Situation in der Klinik in fremder Umgebung oft dann eben, wenn dann noch viele Personen gemeinsam mit dem Patienten in Kontakt sind, eine ja unter Umständen fremde Atmosphäre schafft, die für den Patienten als Stress oder Verunsicherung empfunden werden kann. Daher ist ein häufiger Fehler, dass man Patientinnen oder Patienten mit Informationen überfordert. Man muss ja auch sich im Klaren sein, dass die Konzentrationsfähigkeit limitiert ist. Das heißt, wenn man zu viel auf einmal versucht zu besprechen in einem Kontext, in dem der Patient von vornherein schon angespannt ist oder verunsichert, kann das eben in die Hose gehen. Da ist es besser, dann den Patienten oder die Patientin im Einzelgespräch zu kontaktieren und in kleinen Abschnitten, ja, sich heranzutasten auch wieder. Was kann der Patient verstehen? Was hat er aufgenommen? Ihn wiederholen zu lassen, was man gesagt hat, um eine Gegenübertragung zu haben.
Gibt es in dem Kontext eigentlich spezielle Schulungen oder Workshops für Ärzte und Ärztinnen und das Personal in Kliniken und den Pflegeeinrichtungen, um eben genau diese Kommunikation mit Menschen mit Behinderung auch besser hinzubekommen?
Es gibt Schulungsprogramme, die für Patientinnen und Patienten, Familienangehörige vorgesehen sind. Diese Schulungsprogramme sind aber in der Regel so konzipiert, dass sie eine gewisse geistige Grundvoraussetzung verlangen. Also man sagt, man sollte schreiben und lesen, zumindest in einfacher Form können. Beispiele wäre das modulare Schulungsprogramm Epilepsie, abgekürzt MOSES, oder für Familienangehörige bei Patientinnen und Patienten unter 18 auch FAMOSES, das steht eben für Familie und MOSES, und für Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Begleiterkrankungen auch ein Programm, das nennt sich psychoedukatives Programm Epilepsie, abgekürzt PEPE. das allerdings nur in wenigen Kliniken zur Verfügung steht. Während die anderen beiden deutschlandweit oder auch sogar darüber hinaus angeboten werden. Allerdings muss man wissen, dass eben Patientinnen und Patienten mit geistiger Behinderung nur sofern in Betracht kommen, als sie eben diese Grundvoraussetzung erfüllen. Das ist auch ein sehr breites Informationsangebot mit sehr viel Information, erfordert also daher die Möglichkeit der Konzentration und des Miterarbeitens in Kleingruppen. Es kann pro Patient auch ein Familienangehöriger dabei sein, aber wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass man zumindest schreiben und lesen können sollte.
Wie steht es denn eigentlich um die Vernetzung von Ärzten, Kliniken und den spezialisierten Einrichtungen untereinander? Gibt es da Programme oder Verbände, Gesellschaften oder Ähnliches, die da auch diese Vernetzung möglich machen?
Ja, die Fachgesellschaft für Epileptologie, die DGFE, Deutsche Gesellschaft für Epileptologie, ist hier eine zentrale Anlaufstelle. Hier können Sie sich über die Homepage informieren, über das Angebot von spezialisierten Einrichtungen, Kliniken und Praxen, die auf Epilepsie spezialisiert werden, sind. Eine andere ist Fachgesellschaft speziell für Patientinnen und Patienten, ist die Deutsche Gesellschaft für Menschen mit geistiger Behinderung, abgekürzt DGMGB. Auf der Homepage der Fachgesellschaften finden Sie auch Links zu den Behandlungsangeboten, wobei man sagen muss, dass die Fokussierung der Information sich eher an Ärztinnen und Ärzte richtet, weniger für Patienten. Für Patientinnen und Patienten geeignet sind Selbsthilfegruppen und die Epilepsie-Beratungsstellen, die als erste Anlaufstelle hier fungiert. Man muss allerdings wissen, dass die Epilepsie-Beratungsstellen leider nicht deutschlandweit in der gleichen Dichte angeboten werden, sondern in manchen Bundesländern besser vertreten sind als in anderen.
Gibt es dann noch wichtige Gedanken, die Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum Abschluss mitgeben möchten?
Also was ich erwähnen möchte, ist, dass Sprache eine dynamische Eigenschaft ist, die abhängig ist vom Entwicklungsstand des Patienten, aber auch durch Förderung weiter verbesserbar ist. Das heißt, sie muss nicht immer auf demselben Level bleiben. Sie kann trainiert werden. Sie kann auch bei Patientinnen und Patienten mit Beeinträchtigung der Sprache oder der Entwicklung deutlich besser werden durch kontinuierliches Training. Das ist mal der eine Punkt. Training durch die Fachgruppen, über die ich gesprochen habe, über logopädisches Training, über das Training mit nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten, Symbole, Zeigen von Bildern durch Bilderbücher. Und was man auch bedenken muss, ist, wenn eine Beeinträchtigung der Sprache besteht, dann kann es ja auch ein akutes Problem sein. Durch Nebenwirkungen der Therapie, durch eine Verschlechterung im Rahmen eines Allgemeinzustandes. Und das muss auch immer im Blick bleiben. Man braucht also ein besonderes Maß an Zeit für solche Patientinnen und Patienten. Und das ist in der Hektik des Alltags und in den ja immer auch knapper werdenden Ressourcen der medizinischen Versorgung ganz wichtig zu bedenken. Und darum ist es so wertvoll und wichtig, sich an spezialisierte Einrichtungen zu wenden, die sich eben um solche Patientengruppen in besonderem Maße handelt und wo die Zeit gegeben ist, ja, im langfristigen Verlauf Änderungen, therapeutische Ansätze wahrzunehmen. Ich möchte abschließend noch ein Beispiel nennen einer Patientin, die sich bei uns vorgestellt hat und die kaum kommunikationsfähig war, als sie beim ersten Mal bei uns war, weil sie an einer Epilepsie litt, die mit der Medikation, die sie hatte, sehr schlecht eingestellt war. Sie hatte eine Vielfachkombination von Medikamenten, die aber nicht die richtigen Medikamente für dieses Epilepsiesyndrom waren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man zunächst mal, bevor man behandelt, ja, die vielen Facetten epileptischer Anfälle kennt und auch weiß, dass nicht alle Epilepsieformen auf jedes Medikament gleich gut ansprechen. Und in diesem Fall war einfach die Diagnose nicht ausreichend gestellt und damit falsche Medikamente gegeben worden, die auch dazu geführt haben, dass die Anfallsfrequenz nicht besser wurde, andererseits aber die Nebenwirkungen in vielerlei Hinsicht sich auch in der Kommunikationsfähigkeit wiedergespielt haben. Sie war psychisch sehr belastet und von daher schon sehr weinerlich, was die Sprache und den Willen zu kommunizieren reduziert hat. Und sie hatte andererseits Nebenwirkungen durch die Überdosierung der verabreichten Medikamente. Und wir haben in einem ersten Aufenthalt dann die Medikation vereinfacht. Sie hat jetzt weniger Medikamente als vorher, kam jetzt 2 Monate nach dem Erstaufenthalt zur Verlaufskontrolle und hat sich um Welten gebessert, ist wie ausgewechselt, nicht nur was die Anfallsfrequenz anbelangt, die mittlerweile quasi so optimiert ist, dass sie seit dem letzten Aufenthalt keine Anfälle mehr hat, sondern auch die Sprache flüssiger, also die Sprache per se deutlich verbessert wurde und auch die Stimmung um so viel besser, dass sie auch wieder schwingungsfähig ist, dass sie von sich aus gerne viel mehr redet und damit auch am Alltag viel mehr Teilhabe hat. Und damit möchte ich zeigen, dass die sprachliche Kommunikation nicht nur abhängt von der Sprachfunktion selbst, sondern eben auch von dem Gesamtwohl des Patienten. Und das ist bestimmt durch andere Erkrankungen außer der Epilepsie selbst, aber eben auch von den Behandlungen. Und die Medikamente können Nebenwirkungen verursachen, die die Sprache dann auch in Mitleidenschaft ziehen, weil sie entweder psychisch beeinträchtigt sind oder eben in diesem Fall sowohl psychisch als auch durch Überdosierungszeichen das Sprechen nicht mehr gut funktioniert hat.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und die Einblicke in dieses so wichtige Thema.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.